Ich danke für die Gelegenheit, dass ich hier vor Ihnen über Medjugorje sprechen darf. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen noch nicht in Medjugorje waren, aber ich freue mich natürlich, dass Sie alle da sind. Vor allem freue ich mich aber auch der Gesichter, die ich wiedererkenne und von denen ich weiß, dass ihr schon da wart. Ich bin sehr herzlich von euch wieder aufgenommen worden. Dankeschön dafür. Sie haben gehört, wie ich heiße. Mein Name ist Vicky Zadodik, aber die meisten kennen mich unter dem Namen Vicky. Ich bin eine von 117 Pilgerleitern, die wir zurzeit in unserer Pfarrei in Medjugorje haben. Und unser Pfarrer besteht immer darauf, dass wir erklären, was das ist. Und für mich ist das immer so außergewöhnlich, dass das über mich selbst erklären muss. Nämlich, natürlich sind wir gelernte staatliche Reiseleiter, klar, und solche Dinge, oder in meinem Fall Übersetzung, die Stimme und so. Aber Pilgerleiter ist für ihn jemand, der das, was Medjugorje ist oder was die Mutter Gottes uns in Medjugorje versucht zu lehren, leben sollte und ein lebendiger Zeuge für alle Menschen sein sollte. Und davor habe ich sehr hohen Respekt, weil ich bis heute noch nicht sicher bin, dass ich das kann. Ich bemühe mich, ich hoffe, dass man mir das auch ansieht. Genug von mir erstmal über mich selbst. Wenn es um Medjugorje als solches geht, ich denke, Sie haben wenigstens von dem Namen gehört und aus den Medien gehört. In der letzten Zeit war da immer wieder mal etwas geschrieben. Unter anderem auch eben, wird der Papst es anerkennen, wird das nicht anerkennen. Ich möchte für die, die neu sind und noch nie in Medjugorje waren, nur kurz eine Zusammenfassung setzen und dann ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauchen. Was bedeutet Medjugorje für die Kirche und was würde sich ändern, wenn zum Beispiel der Papst es heute anerkennen würde? Das, was in Medjugorje geschieht, wir haben seit dem 24. und 25. Juni 1981 sechs Jugendliche oder ein Kind und fünf Jugendliche damals, die sagen, sie würden die Mutter Gottes täglich sehen. Das ist übrigens nicht etwas, was außergewöhnlich ist, auch wenn viele Menschen das behaupten. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Gott, dass wir durch die Gnade Gottes so beschenkt werden, wie wir in Medjugorje durch diese sechs Seher beschenkt werden. Sie selber haben nie um diese Gnade gebetet. Sie haben sogar teilweise nicht mal gewusst, dass die Mutter Gottes überhaupt erscheinen kann. Und sie haben in einer Umgebung gelebt, in der es nicht so einfach war, praktisch den Glauben zu leben. Damals lag Medjugorje in Jugoslawien, in einem Land, das zwar offen war, aber trotzdem kommunistisch war. Das heißt, wer praktisch den Glauben gelebt hat, hat dadurch Nachteile gehabt. Als Resultat, die Herzegowina, da liegt nämlich Medjugorje, heute in dem Staat Bosnien und Herzegowina, als Resultat, genau diese Herzegowina war sehr benachteiligt. Weil erstens dort Menschen leben, die tiefgläubig waren oder traditionell als Christen auch erzogen wurden. Zweitens, weil die Umgebung sehr karg, von der Landschaft her ist sehr arm. Deshalb sind viele ins Ausland gegangen, um überhaupt ihre Familien ernähren zu können, unter anderem auch die Väter von den Sehern. In dieser Situation, in diesen ersten Tagen der Erscheinungen in Medjugorje, war das ein Riesenschock. Für die Kinder natürlich sowieso, für deren Eltern, für die Familienmitglieder. Das war ja ein ganz kleines Dorf. Medjugorje selber als Dorf hatte ja nicht mal 600 Einwohner. Die ganze Pfarrei hat 1600 Einwohner gehabt. Ich gebe Ihnen eine Angabe. In Medjugorje gab es, als die Erscheinungen begonnen haben, vier Badezimmer. Heute gibt es ungefähr 40.000 Betten, damit Sie so einen Begriff haben, wie sich Medjugorje verändert hat. Diese Anfangszeit war aus noch einem anderen Grund schwierig für die Seher. Erstens, die ersten Tage war der Pfarrer gar nicht da. Der hat keine Ahnung gehabt, was in seiner Pfarrei passiert. Als er dann kam, hat er ihn nicht geglaubt. Eher das Gegenteil. Er war überzeugt, dass eine der Seherinnen, nämlich die Witzka, sich einen Streich ausgedacht hätte und die anderen dazu überredet hätte. Und er hat also alles getan, um die Witzka aufzuhalten, damit sie nicht weiter diese sogenannten Irrlehren verbreitet. Ja. Sehr schnell, ungefähr 11, 12 Tage später, hat er seine Meinung geändert. Er selber durfte gewisse übernatürliche Dinge erleben. Er selber durfte die Mutter Gottes sehen, auch mit ihr sprechen. Ist dann zu jemand geworden, der die Seher beschützt hat, was ihn sehr viel gekostet hat. Nämlich Verurteilung, Gefängnis, im Gefängnis Geißelung. Dreimal hat man ihn versucht zu vergiften, man hat ihn vor die Erschießungswand gestellt und solche Dinge. Die Pfarrei selber wurde sehr geplagt von der Geheimpolizei mit den unmöglichsten Dingen. Also unter anderem wurden zum Beispiel die Berge abgesperrt, keiner durfte auf den Erscheinungsberg oder auf den Kreuzberg. Dann mussten alle ihre Pässe abgeben, damit keiner das Land verlassen kann. Die Eltern haben alle ihre Jobs verloren. Die Kinder wurden andauernd verhört, Familienmitglieder verhört, Pfarreimitglieder verhört. Teilweise einige von ihnen sind ins Gefängnis gebracht worden. Für die Kinder war es aber besonders schlimm, diese sogenannten medizinischen Untersuchungen. Nämlich, man hat teilweise sie unter Drogen gesetzt, man hat sie in die Psychiatrie eingesperrt und solche Dinge mit ihnen gemacht. Den Jüngsten, der also nicht mal 10 war, den Jakob, hat man mehrfach sogar ins Leichenschauhaus eingesperrt, um ihm Angst zu machen und solche Dinge. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, oder ich habe sie mir gestellt als normaler Mensch, weil am Anfang übrigens ich selber Schwierigkeiten hatte, ihnen zu glauben, den Sehern, weil ich damals der Überzeugung war, sie sind nicht anders als wir. Ich hatte da so ein Bild, wie so ein Seher aussehen müsste. Nach meinem Begreifen musste dieser Seher besonders heilig und besonders fromm sein und die Mädchen mussten lange Röcke tragen und ich weiß nicht was. Und die Witzka vor allem, aber auch teilweise die anderen, haben überhaupt nicht in dieses Bild hineingepasst. Die Witzka war eine sehr temperamentvolle junge Dame, sehr frech. Unser Pfarrer hat mal über sie gesagt, dass sie ein rotzbreches Gör war. Sie hat nur Streiche im Kopf gehabt, Blödsinn angestellt. Ja. Und ich habe immer gedacht, so jemand wie die Witzka, so jemand sucht sich Gott ganz bestimmt nie aus. Da habe ich also wieder erzählt, was der Pfarrer uns gesagt hat. Und ich habe für mich persönlich das beiseite gelegt und habe gesagt, nee, ich brauche das nicht. Das, was die erzählen, tue ich doch schon längst. Bete, beichte, faste, lese in der Bibel und komme zur Messe. Ich bin erzkatholisch erzogen worden. Wir haben streng gefastet, wir haben jeden Tag gebetet zu Hause. Wir sind jeden Sonn- und Feiertag zur Messe gegangen. Bei uns geht man sehr häufig beichten. Ich weiß gar nicht, was die alle von mir wollen. Ja? Das heißt, ich wollte mich nicht mit dieser Thematik auseinandersetzen, wie einige andere auch. Aber jemand wollte sich damit auseinandersetzen und das ist nämlich die Geheimpolizei, die auf unerklärliche Art und Weise Angst vor den Sehern hatte. Kinder, Jugendliche, der jüngste 10, die älteste fast 17. Ja? Was können die anstellen, was so gefährlich ist, was so schlimm sein muss, dass der Staat vor denen Angst hat? Sie selber haben gar nichts gemacht, aber der Herr hat etwas gemacht. Nämlich in dieser Anfangszeit in Medjugorje gab es sehr viele äußere Zeichen. Unter anderem, Goran hat vorhin erzählt, das Kreuz auf dem Kreuzberg, mit Fundament ist es so 10 Meter hoch. Es ist ein Stahl-Beton-Kreuz. Es kann sich nicht drehen. Das geht nicht. Wir haben aber tausende Menschen, die sagen, dass sie das gesehen haben. An einem Tag waren es mehr als 10.000 auf einmal. Zum Beispiel, wir wissen, wir können mit dem bloßen Auge 2 große Himmelskörper auf einmal im Himmel sehen. Sonne und Mond manchmal. Ja? Person. Oder wir wissen, dass normalerweise im Himmel Wolken sind, aber nicht Feuer. Wir konnten sehen, wie Feuerzungen drei große Buchstaben formten. M-I-R, mir, das kroatische Wort für Frieden. Ja? Lauter solche Dinge. Und eine ganz außergewöhnliche Sache war noch, sie haben, wie gesagt, die Berge abgesperrt. Keiner durfte auf den Erscheinungsberg und Kreuzberg. Und dann passierte etwas, der Erscheinungsberg brannte. Das ist bei uns nicht selten. Wir haben über den Sommer, wenn sie zu uns kommen, dann wissen sie, manchmal 40 Grad im Schatten, haben sie keine Angst davor. Bei uns ist das viel besser zu ertragen als bei ihnen 30 Grad, weil das bei uns so eine trockene Luft ist. Ja. Was passieren kann, ist die Gefahr, dass sich etwas selbst entzündet. Und das ist nicht selten, das passiert immer wieder mal. Die Einheimischen haben also überhaupt keine Angst gehabt, als sie sahen, dass der Berg brennt. Aber die Soldaten, die dort waren, und die Bürgerwehr und die Polizei, die diese Berge abgesperrt hatten, haben etwas gesehen, was ihnen ja, die Furcht in die Knochen getrieben hat. Nämlich, sie sahen, wie der Berg brannte und nicht verbrannte. Für einen gläubigen Christen, der schon mal in der Heiligen Schrift gelesen hat, dann wird er gelesen haben, Moses, der brennende Dornbusch. Er wird wissen, dieser Busch ist nicht verbrannt. Ja? Für jemanden, der nicht an die Existenz von Gott glaubt oder an etwas Übernatürliches, ist das so eine angsteinflößende Situation, dass sie so kopflos weggelaufen sind. Ja? Und trotzdem gehe ich jetzt nochmal zu der Frage zurück, Herr, warum mussten die Kinder, deren Familien, die Pfarrmitglieder, all so etwas erleben? Warum musste es diese großen Zeichen geben? Was ist so außergewöhnlich an Medjugorje, dass du, deine, unsere Mutter, jetzt über 36 Jahre nach Medjugorje sendest, jeden einzelnen Tag? Wenn wir uns nämlich mit den Botschaften auseinandersetzen, dann stellen wir fest, dass es in Medjugorje so Grund- und Hauptbotschaften gibt. Bete, beichte, faste, lese in der Bibel und komm zur Messe, habe ich vorhin schon gesagt. Und die Mutter Gottes verspricht, wenn wir diese Botschaften leben, dann hätten wir mehrere Resultate. Als erstes hätten wir den Frieden in unserem Herzen. Und mit dem könnten wir dann für den Frieden in unserer Familie, in unserer Umgebung, in unserem Land, in der ganzen Welt beten. Das Zweite, was sie uns verspricht, ist Hoffnung. Und das Dritte, was sie uns verspricht, sind Wunder in unseren Familien. Vor allem, wenn wir den Rosenkranz beten und fasten. Sie bezeichnet das als das stärkste Mittel, die größte Waffe, die wir gegen den Bösen haben. Und ich freue mich immer, wenn ich zu Österreichern sprechen darf, weil ein bisschen ich auch in der Geschichte zugehört habe und ein bisschen gelernt habe. Und ich weiß, dass gerade eure Geschichte ein bisschen geprägt ist und ein Beweis für genau diese Aussage ist. Wenn ich euch nämlich sage, Rosenkranz, Söhne, Kreuzzug, dann wisst ihr, worüber ich rede, oder? Oder wenn ich sage, die Bewahrung der Stadt Wien von den Osmanen, dann wisst ihr auch wieder, worüber ich rede, ja? Die Mutter Gottes sagt, dass es nichts gibt, was wir damit nicht erreichen können. Ihr könnt mit dem Gebet des Rosenkranzes und dem Fasten Weltkriege verhindern, Naturkatastrophen aufhalten. Wie soll ich einen Krieg verhindern? Die Mutter Gottes erklärt, der Krieg in der Welt beginnt, liebe Kinder, im Herzen eines Einzelnen. Genau wie der Frieden in der Welt im Herzen eines Einzelnen beginnt. Ich kann zwei Beispiele nennen. Ich sage Krieg in der Welt und sage Hitler. Jeder weiß, worum es geht. Ich sage Frieden in der Welt und sage heiliger Papst Johannes Paul II. Wieder weiß jeder, worüber ich rede. Ja? Natürlich kann nicht jeder von uns Papst Johannes Paul II. Sein. Aber haben wir nicht alle irgendeinen Krieg? Haben wir nicht irgendeine Sorge, irgendetwas, was uns wehtut? Wie häufig höre ich, mein Kind will dies nicht, will jenes nicht, mein Mann tut das nicht, meine Frau tut dies nicht. Ja? Jemand ist krank, ich habe Probleme in der Firma, ich habe Probleme da. Wir alle haben irgendwo einen Krieg, einen Unfrieden. Ja? Weil was ist Krieg? Es ist Unfrieden. Ja. Wir können dies mit dem Leben unseres Glaubens ändern. Ja. Weil das, was die Mutter Gottes uns in Medjugorje lehrt, ist nicht irgendetwas Sensationelles, ist nicht irgendeine neue Bewegung in der römisch-katholischen Kirche, ist nicht neu erfundene Dinge, sondern es ist erzkatholisch und schon seit 2000 Jahren ungefähr bekannt. Ja? Alles schon da. Die Mutter Gottes geht sogar noch weiter. Sie sagt, ich bin auch nicht gekommen, um euch etwas Neues zu bringen. Liebe Kinder, ich bin gekommen, um euch wachzurütteln, um euch aus diesem geistigen Koma zu erwecken, in dem ihr euch befindet. Liebe Kinder, ich bitte euch, lebt meine Botschaften. Sprecht nicht über meine Botschaften, sondern seid lebendige Zeugen. Ihre Botschaften lieben bedeutet für sie, so wie wir das mittlerweile in diesen 36 Jahren herauskristallisieren konnten, sage ich mal, dass wir eigentlich das tun, was die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist. Gerade heute in der Welt, vor allem in der westlichen Welt, wo viel diskutiert wird über die Kirche und die Kirche hat dies oder jenes oder so, wenn man die Mutter Gottes auf solche Dinge anspricht, dann ist ihre Antwort immer, tu dies, was die Institution meines Sohnes euch sagt. Und das Zweite, was sie dazu fügt, ist, ihr seid die lebendige Kirche. Die Kirche ist so stark, wie stark ihr selber seid. Und wenn ich jetzt bei mir selber beginne, dann muss ich sagen, arme Kirche, weil ich bin nicht immer stark. Ich bemühe mich, auf dem richtigen Weg zu gehen, aber ich falle immer noch so viele Male. Ja? Und wenn die Kirche so schwach ist, wie ich bin, oh, ja? Wir sind Kirche. Kennen wir von einer anderen Institution, aber von einer anderen Aussage. Aber was ich euch eigentlich mit diesem Wort sagen wollte, war, genau das lehrt uns die Mutter Gottes in Medjugorje. Wir sollen nicht reden, wir sollen nicht losgehen, die Leute versuchen zu überzeugen. Ich habe jetzt die Funktion, dass ich hier vorne stehen muss und sprechen muss. Aber das, was meine erste Aufgabe ist, ist selber das zu leben, damit ich ein lebendiger Zeuge sein kann. Wie wir zu lebendigen Zeugen werden, das ist das, was die Mutter Gottes in 36 Jahren in Medjugorje macht. Sie ist nach der Aussage von den Sehern wie eine typische Mama. Sie nimmt ihr Kind an der Hand, das Kind kann noch nicht laufen, sie hilft ihm, steh auf, einen Schritt, noch einen Schritt, dann fällt es wieder, dann nimmt sie es wieder hoch, dann steh auf, lauf noch einen Schritt. Sie räumt alle Steine, alles was im Weg ist, aus dem Weg, damit das Kind laufen kann. Und sie wiederholt 1000 Mal die gleiche Sache. Häufig sagen die Pilger, irgendwie sagt sie nicht was Neues. Ja? Wenn ich die Botschaften nehme und ich fange an zu lesen, alle sind irgendwie ähnlich. Ja? Irgendwie dreht sich alles um das Gleiche. Und sie haben recht. Alles dreht sich um das Gleiche. Ja? Um diese Grund- und Hauptbotschaften. Man hat einmal den Seher Ivan, ein Priester, hat ihn dazu bewegt, er soll der Mutter Gottes die Frage stellen, ob sie nicht mal etwas Neues hätte. Die Antwort, die wir bekommen haben, hat uns nicht wirklich gefallen. Die Mutter Gottes hat geantwortet, aber liebe Kinder, ihr habt ja noch nicht mal das gelernt, was ich euch bis jetzt gesagt habe. Vielleicht könnt ihr hier noch etwas raushören. Die Seher können der Mutter Gottes Fragen stellen.